Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Professor Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir sind ein weiteres Mal verabredet.
Ja, hallo Susanne.
In der Galaxis spazieren zu gehen.
Und was soll ich sagen? Es ist, sagen wir wie es ist, Dezember und es ist Plätzchenzeit. Und wo viele Leute jetzt anfangen oder schon längst was gebacken bekommen haben, fragen wir uns, wie kriegt denn das Universum Sonnensysteme gebacken? Also nach dem Motto Backe, Backe, Planeten. Woraus werden Planeten gemacht? Wie lange dauert es, bis sie entstehen? Können wir bei solchen Prozessen zugucken? Und ja, last but not least, wie ist unser eigenes Planetensystem gebacken worden?
Ja, da können wir uns natürlich an unserem eigenen Planetensystem auf der einen Seite gut orientieren, aber auch an anderen, weil wir uns vorstellen, dass unser eigenes das ja vielleicht so ähnlich macht wie andere. Mhm. Und bei unserem eigenen können wir in seine Vergangenheit natürlich nicht so gucken, als ob wir hinreisen könnten. Aber wir haben ja das, was rausgekommen ist. Die Planeten, die Kometen, die Kleinplaneten und können daraus Rückschlüsse ziehen. Auch ganz genau sagen, wann das passiert ist, zum Beispiel, wenn wir uns Meteoriten angucken, die ältesten Gesteine. Mhm. Und bei den anderen hat man ein bisschen das den Vorteil, dass wir auf der einen Seite wissen, dass das ganz oft passiert, weil wir so viele Planeten um andere Sterne kennen. Und auf der anderen Seite können wir auch, allerdings aus großer Entfernung natürlich, Planetensysteme, die entstehen, bei ihrer Entstehung
das
beobachten.
Das war jetzt schon sehr viel auf einmal. Ich möchte mal zu dem Motto Backe, Backe, Planeten zurück. Und jedes Backrezept beginnt ja eigentlich mit den magischen Worten, man nehme. Man nehme dies, jenes, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, rühre gut durch. Und wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben, was sind denn das erstmal für Zutaten? Ich meine, wir haben ja, du sagtest, das Beste ist beispielsweise, dass Planetensystem vor unserer eigenen Nase zu erforschen, um zu wissen, woraus bestehen Planeten und wie bilden sie sich. Und dann, wenn wir mal durch unser eigenes Sonnensystem durchgucken, haben wir ja einen deutlichen Unterschied schon mal. Wir sind von innen nach außen eher bei Gestein und später bei Gas mit ein bisschen Eis. Also sagen wir mal, die inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars, gelten ja als terrestrisch, also erdähnlich, Gesteinsplaneten. Wohingegen dann jenseits des Asteroidengürtels, dann der Riese Jupiter, ein Gasriese, Saturn und Uranus und Neptun ja sehr dichte Gashüllen haben oder eigentlich eher als Gasplaneten überhaupt zu benennen wären. Tja, also haben wir unterschiedliche Zutaten gehabt in unserem Backrezept?
Oder haben wir die Zutaten vielleicht nur unterschiedlich verrührt?
Ja, da wurde der Mixer war nicht in Ordnung.
Oder
doch für uns gerade richtig.
Oder der Ofen war an verschiedenen Stellen unterschiedlich heiß. Das ist vielleicht noch am ehesten der Grund.
Ja.
Die Zutaten dürften schon alle an allen Stellen zunächst mal recht ähnlich gewesen sein. Denn man nehme eine Molekülwolke.
Ja.
Das ist eine Staub- und Gaswolke, die auch heute noch findet man die zwischen den Sternen einen Teil des interstellaren Raumes ausfüllt. Das ist so der dichteste Teil dieses interstellaren Mediums, wobei dicht heißt vielleicht 10.000, 100.000 Teilchen pro Kubikzentimeter. 100.000 klingt jetzt viel.
Klingt ist viel, aber, ist aber wenig.
Ist aber wenig.
Aber
ist,
gemessen am galaktischen Durchschnitt ist es wiederum viel.
Am galaktischen Durchschnitt ist es viel.
Ja.
Im galaktischen Durchschnitt haben wir vielleicht ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Aber es ist das Beste oder besser als das beste Hochvakuum immer noch, das wir auf der Erde herstellen konnten.
Ja, ja, aber wenn man sich so ein Vakuum jetzt Lichtjahre groß vorstellt, da kommt dann
kommt
wiederum
zusammen.
Viel an Masse zusammen.
so ist
und
das.
Eben auch Schwerkraft, gegenseitige.
Ja, und in so einer Molekülwolke oder aus so einer Molekülwolke bilden sich normalerweise Planeten und Sterne. Nicht nur Planeten, sondern zunächst mal Sterne. Nicht einer, sondern so ein ganzer, vielleicht kleiner, vielleicht größerer Sternhaufen, von denen die meisten Sterne dann auch Planeten haben. Aber das Material, das ist ein kleines bisschen Staub, also so 1% der Masse, ganz viel Wasserstoff, ganz viel Helium und ja, andere Moleküle, da kennt man über 100, die in dieser Molekülwolke dann auch noch vorhanden sind. Viele mit Kohlenstoff, also Methan oder Kohlendioxid, Wasser auch dabei, die da mit einem Anteil von vielleicht, naja, so 2% mit vermischt sind.
Mhm. Und ja, dann, das war dieses 1% Staub. Ja. Ich meine, jetzt gucken wir mal unsere eigene Erde an. Wir stehen auf einem Steinplaneten und wenn man da mal so ein Gebirge sich anguckt, da sind wirklich verschiedene Gesteinsarten. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen denkt, was wird denn so bergbaumäßig gefördert? Gold und Silber und bis hin zu ganz schweren Elementen, Blei, Uran, also diese ganzen Metalle zum Beispiel, das ist dann alles in diesem, wie du es nennst, 1% Staub, muss das ja irgendwie drin gewesen sein, alles, was wir da jetzt bei uns irgendwann mal vorfinden auf unserem Planeten. Und wenn sich alle, die jetzt zuhören, mal vielleicht an die Folge erinnern, wo wir über sterbende Sterne gesprochen haben, da kam ja bei raus, dass diese schwereren Elemente, schwerer als das gasförmige Wasserstoff, Helium etc., dass das alles im Grunde erst spätgeborene Materie oder später entstandene Materie ist, die erst dann in den ersten dicken Sonnen, den allerersten Generationen von Sternen, kann man sagen, erbrütet wurde oder erschaffen wurde. Und dann hat sich das in die Gaswolken zwischen den Sternen reingemogelt, reingemischt.
Genau. Also offensichtlich, das Ganze, worüber wir jetzt reden, bei unserem Sonnensystem, das ist 4,5 und ein bisschen Milliarden Jahre her. Aber da war offenbar bei den früheren Sterngenerationen auch schon genug passiert, so dass genug von diesen schweren Elementen, naja, zusammengebacken wurden, erzeugt wurden, so dass wir diese Anreicherung hatten. Und aus diesem schon angereicherten Nebel, den man dann manchmal auch den protosolaren Nebel nennt, haben sich dann ja die weiteren Geschehnisse ergeben. Im Inneren, erstmal, das ganze Teil dreht sich. Das ist ganz wichtig.
Okay, das heißt, das fängt an zu rotieren, denn später rotiert ein Stern ja auch noch.
Ja, das hat immer schon rotiert. Also auch diese ursprüngliche Molekülwolke hat schon rotiert. Mhm. Dann bilden sich in der Molekülwolke so kleine Unterkerne, die ist ja nicht überall gleich dicht. Also unter ihrer eigenen Schwerkraft fragmentiert die so ein bisschen, bildet so Unterkerne, aus denen sich dann jeweils ein Stern bildet. Meistens
also das heißt, man braucht nicht so eine Wolke für ein Planetensystem, sondern diese Wolke, die rotiert, aber aus der können später ganz viele Planetensysteme entstehen.
Genau,
viele
Sternhaufen.
Sonnen erstmal.
Ein Sternhaufen.
Ein Sternhaufen. Gut, ja. Dann müssten die sich ja alle irgendwie später gleich drehen, aber da kommen
nicht unbedingt. Also diese einzelnen Kerne, die dann sich aus Teilen dieser Wolke bilden, die bilden sich ja mal an einer Stelle und mal in der Mitte, da rotiert es vielleicht weniger oder mal auf der anderen Seite. Also die dürfen schon durchaus verschieden rotieren.
Ja.
Aber weil die Ursprungswolke rotiert, rotieren die alle.
Die rotieren alle. Gut, aber jetzt müssen wir ein bisschen reinzoomen. Das heißt, an verschiedenen Stellen in so einer Molekülwolke beginnt der Prozess, dass erstmal Sterne, um im Bild zu bleiben, sich gebacken werden. Und das heißt, da muss doch lokal um so einen Stern, der dann wahrscheinlich das allermeiste von dieser Masse an sich zieht, damit er ja überhaupt, muss er ja, sonst wird er kein Stern und leuchtet nicht, dann muss ja um ihn herum diese Scheibe, ja, wenn es dann eine Scheibe ist durch die Rotation, vielleicht ist es ja auch noch eine Sphäre oder ich weiß auch nicht, was macht sie dann so, dass sie auch abplattet? Denn wir reden ja am Anfang von einer Wolke und eine Wolke ist ja in drei Dimensionen irgendwie vorhanden und aktiv. Aber irgendwann muss das ja einen Prozess geben, dass in diesem lokalen Nebel um diese entstehende Sonne herum dann wieder was zerfällt in kleine Nebelkondensationen oder wie, wie kommt's denn dann? Warum fällt das nicht alles in den Stern? Warum bleiben Planeten überhaupt übrig? Warum haben die eine Chance?
Ja, das fällt nicht alles in den Stern. Also es landet tatsächlich das meiste im Stern. Aber es bildet sich dann eine Scheibe in der Äquatorebene des Sterns beziehungsweise senkrecht zur Rotationsebene von...
Also jetzt keine feste Scheibe, nicht, dass wir hier ein falsches Bild vermitteln.
Eine Scheibe aus Gas und Staub.
Eine Scheibe aus Gas und Staub. Sehr dünn, aber vorhanden.
Ja, die wird dann auch dichter als unsere Molekülwolke, also schon deutlich dichter. Und das fällt nicht alles in den Stern, weil da die Drehimpulserhaltung dagegen ist. Die äußeren Teile... haben ja, die drehen sich ums Zentrum und die können nicht einfach so nach innen, weil sie dann...
Ist das nicht eine Art Fliehkraft? Ich habe mich sowieso gefragt, wie das überhaupt funktionieren kann.
Sozusagen.
Also, das muss ja irgendwo genug Masse sein, dass das überwunden wird, dass die Materie durch die schnelle Drehung, die will ja wieder auseinanderfliegen. Und dass das überhaupt geht, also, ist ja, und gerade bei so einer Gaswolke ist ja ein Wunder, dass das überhaupt alles zusammenpappt.
Also deswegen bleibt die Scheibe halt übrig.
Ja, okay.
Es geht schon viel in den Sternen. Das funktioniert natürlich am besten mit Material, das da vielleicht sogar auf den Pol des Sterns drauf fällt. Da hat die Schwerkraft es dann leicht. So ganz von der Seite hat die Schwerkraft es besonders schwer. Das Zeug kann natürlich Energie verlieren, denn es wird dann dichter und fängt an, aneinander zu reiben. Und dadurch kann es auch Energie verlieren. Dann wird es warm und kann nach innen fallen. So bildet sich dann in der Mitte der Protostern. Aber die Scheibe drumherum, nee, die wird die Energie halt nicht los, um nach innen zu fallen in der Äquatorebene und sammelt sich da. Das ist aber so wenige Prozent der Masse, die die Sonne dann am Ende, die der Stern dann am Ende hat.
Ja.
Und die wird ziemlich dicht und ist innen natürlich heißer als außen. Und das ist der Ofen mit den verschiedenen Temperaturen, den wir schon mal hatten am Anfang.
Also in der Nähe des Sterns, durch den Stern selbst erwärmt.
Durch den Stern selbst.
Macht der Sinn, bleibt warm.
Erwärmt,
aber auch durch dieses Zusammenreiben und Zusammenfallen wird es auch warm.
Wird
es auch muckelig, aber da ist noch kein, wenn etwas warm ist, dann hat es ja auch vielleicht eine hohe Bewegungsenergie, eine hohe Temperatur und gerade bei Gas, das müsste ja dann eher dagegen sprechen, dass es sich zusammenfügt.
Es
ist sehr laienhafte Physik von mir.
Da helfen dann mehrere Effekte. Einmal ist diese Scheibe halt relativ dicht. Und dann passiert das, was du auch schon vermutet hattest. Es gibt sozusagen, weil sie nicht überall gleich dicht ist, so Unterkondensationen, Unterfragmente. Innerhalb der Scheibe. Und einige davon können sehr groß werden. Insbesondere außerhalb einer Grenze, die man so wahlweise Schneegrenze, Eisgrenze oder Frostgrenze nennt.
Ah, das heißt...
Irgendwas gefriert.
Ja, das heißt außerhalb der, wir hatten auch das Thema schon mal, habitablen Zone.
Also weit da, wo außerhalb davon.
Ja, wo es dann zu kalt ist. Dass die Sonne wirklich Eis verdampfen kann. Das wäre dann so quasi in Jupiter-Entfernung, oder?
Ja, also da gibt's immer noch diverse Untersuchungen, weil das natürlich davon abhängt, wie durchsichtig die Scheibe war an der Stelle. Wie warm die wirklich ist. Das muss aber irgendwo so zwischen Mars und Jupiter gewesen sein. Es gibt, also damals, vor 4,5 Milliarden Jahren, da gibt's Spekulationen so bei 3,5-fachem Abstand der Erde von der Sonne heute.
Ja, okay.
Und jenseits davon konnte tatsächlich Wasser gefrieren. Und Wasser ist ja ein Bestandteil der Scheibe. Und dann gab es noch weitere Stoffe, auch Silikate, also so richtig Gestein. Und da, wo Wasser gefrieren konnte, konnte dann so ein Embryo von einem Planeten sehr schnell sehr groß werden. Wir vermuten ungefähr 10-mal so groß wie die Erde, wie die heutige Erde.
Ja.
Und groß genug, um dann wirklich durch Schwerkraft das Gas aus der Scheibe an sich zu binden. Das konnten der Jupiter und der Saturn.
Ja.
Und der Jupiter ist der größte und wahrscheinlich auch der älteste der Planeten, der sich auf diese Art und Weise gebildet hat, so ein paar Millionen Jahre, nachdem dieser ganze Prozess mit der Sonne und der Scheibe losging.
Okay, das heißt, die Sonne war im Grunde schon geboren oder in einem frühen Stadium. Das heißt, die war zuerst da. Und dann kam der Jupiter, der hatte da so einen Entwicklungsvorsprung. Mhm. So den Großen wird noch mehr gegeben. Das ist ja so ein bisschen so ein universelles Prinzip, ja.
Und die Sonne hatte zu dem Zeitpunkt, ist auch ganz spannend, war noch ein Protostern, hat also in ihrem Innern noch keine Kernfusion gemacht. Da war sie noch nicht heiß genug.
Ach, aber da gab's den Jupiter schon.
Okay. Also die Sonne war dann ein sogenannter Tetauri-Stern. Das ist ein Stern, der ziemlich hell ist sogar schon, der aber seine Energie dadurch erzeugt, dass er noch in sich zusammenfällt. Dann wird ja Energie frei.
Ah, dann ist so quasi, wird ist einfach nur warm. Das heißt, dann sieht man ihn im Infraroten. Oder vielleicht sogar im Sichtbaren.
Nee, der war heller als die Sonne heute.
Ach, Tetauri heißt ja, das ist ein Stern mit einer Katalognummer im Stern mit Stier, im Taurus, den man ja irgendwann mal so benannt hat, weil man ihn sehen konnte.
Genau, und dieses Tetauri heißt, er ist ein veränderlicher Stern. Ah. Also der verändert seine Helligkeit, ein super junger Stern, da schießt auch die Materie, fällt dann nicht ganz in den Stern, auch wieder Magnetfeld, Drehimpuls, kompliziert. Da schießt aus so einem jungen Stern nach beiden Seiten entlang der Polachse ein Jet raus. Mhm. Kann man auch sehen bei Tetauri-Sternen, hatte die Sonne bestimmt auch zu der Zeit. Und in der Zeit gibt's die Scheibe noch.
Ja.
Die Sonne ist noch größer als heute, zieht sich noch zusammen, ist ziemlich hell und heizt die Scheibe natürlich.
Bläst die nicht auch mit ihrem
hat einen Wind.
Sonnenwind? Ja, genau, das kennen wir ja heute noch zur Erzeugung von Polarlichtern. Und wir haben über den Sonnenwind gesprochen, als wir über den Rand des Sonnensystems sprachen, dass da die Voyager-Sonden diesen Bugschock, diese Bugwelle unseres Sonnenwindes passiert haben, weit, weit hinter der Neptunbahn. Das heißt, so ein Sternwind, auch wenn das nur geladene Teilchen sind, könnte ja auch schon verhindern, dass sich da noch weiter was bildet, oder nicht?
Ja, also sowohl die Leuchtkraft dieser jungen Sonne als auch dieser Sternwind, der als Tetauri-Wind auch kräftiger war als der Sonnenwind heute, räumen die Scheibe weg, von innen nach außen. Mhm. Erst Gas lässt sich leichter nach außen drücken und Staub, aber aus dem Staub ist schon was geworden, bleibt dann noch erhalten. Das heißt, deswegen müssen auch diese Planeten mit viel Gas sich als erste gebildet haben. Jupiter und Saturn und Uranus und Neptun weiß man immer nicht so ganz genau. Hm.
Ja, weil später kein Gas mehr da war.
Weil später kein Gas mehr da war.
Ich dachte immer, das liegt nur daran, dass die großen Planeten dieses doch sehr leichte, flüchtige Gas überhaupt festhalten können. Ich meine, unsere Erde kann eine Atmosphäre festhalten, Gott sei Dank. Die Venus hat eine viel zu dicke Atmosphäre, aber das ist eine andere Geschichte. Der Merkur wiederum hat so quasi keine und der Mars nur eine marginale, weil der einfach nur ein Drittel der Schwerkraft der Erde hat. Deshalb kann er das nicht richtig festhalten.
Das ist definitiv auch so. Also sogar wenn die Scheibe noch da gewesen wäre, als die Erde sich gebildet hat, ein bisschen später, hätte die Erde nicht genug Schwerkraft ausüben können auf das umgebende Gas. Also das ist tatsächlich auch ein Grund. Aber die Scheibe löste sich dann gerade im Inneren, wo es am heißesten war, war das Gas auch schon nicht mehr da. Aber natürlich die schwereren Elemente noch. Und die kondensieren ja, also werden fest, werden richtig Brocken bei höheren Temperaturen. Da, wo Eis schon nicht mehr geht. Und das ist auch passiert dann im inneren Sonnensystem. Und es haben sich Brocken gebildet. Planetesimals nennt man die.
Ja.
Also so, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt.
Vorläuferplanetchen.
Man sagt auf Deutsch tatsächlich auch Planetesimale.
Wie groß ist denn, darf ich mir denn so ein Planetesimal vorstellen? So etwa mondgroß oder kleiner?
Nee, kleiner.
Kleiner.
Die waren mehr so asteroidengroß,
okay.
die Brocken. Da gibt's dann in der Entstehung dieser Brocken tatsächlich eine Verständnislücke. Die Natur kann das offenbar ganz gut. Wir haben aber eine Stelle, wo es schwierig wird. Wenn ich diese Staubkörner habe, die sind ja unregelmäßig geformt.
Erstens die haben, das und dann haben die auch noch eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Die müssten ja, also wenn sie zusammenstoßen, würde ich mir vorstellen, dass die im Zweifel einfach verdampfen oder sich gegenseitig noch wieder zerlegen und zertrümmern. Warum,
das ist bei den
warum packen die
noch,
überhaupt zusammen?
Das ist bei den Staubkörnern noch kein Problem.
Kein Problem.
Da ist tief im Inneren der Scheibe, ist es vielleicht sogar noch kalt genug, dass die sogar doch noch so Eismäntel haben. Aber auch wenn die nur gezackt sind, die fliegen ja sozusagen nebeneinander her. Die haben relativ zueinander keine so hohe Geschwindigkeit.
Ah, und dann können die mal zufällig aneinander pappen.
Und die können sich verhaken sozusagen.
Und dann bleiben die zusammen. Das ist so, wie sich unterm Bett so die Wollmäuse bilden.
Genau.
Das ist der gleiche Prozess.
Und wenn man sich diese Brownlee-Partikel, diese Staubkörner, die sich in der Erdatmosphäre, in der Hochatmosphäre heute manchmal noch fangen, wenn man sich die anguckt, dann sind die auch total unregelmäßig geformt.
Ach, das ist so ein bisschen was sich nicht zum Planeten verklumpt hat, was heute noch im Sonnensystem umeinander fliegt. Ja, ist das?
Okay. Also die gibt es
Urmaterie.
Noch. Urmaterie. Die gibt es noch. Und ungefähr bis zu einem kleinen Stein vielleicht komme ich ganz gut. Und dann wird es aber schwierig. Schwerkraft hilft noch nicht. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich in einem Bereich, wo die sozusagen nicht mehr aneinander kleben bleiben können.
Nee, zwei Steine würden sich eher
zertrümmern
wieder.
Sondern dann werfe ich mit zwei Ziegelsteinen aufeinander, so ungefähr
super.
In der Größe.
Das gibt keinen großen.
Und da habe ich nicht einen doppelt so großen Ziegelstein, sondern einen Haufen Kleinzeug.
Ja.
Und das ist tatsächlich die Phase, die uns in der Simulation auch Schwierigkeiten macht. Da sagen die Planetologen-Kollegen dann in der Tendenz, na ja, das geht millionenmal schief und einmal klappt's.
Okay.
Und bei dem Teil, das ist dann halt größer und fester und das kann weitermachen. Also den Großen wird dann gegeben und die wachsen und die allermeisten zerlegen sich. Vielleicht irgendwie so. Und wenn die dann in der Größenordnung von ein paar hundert Metern sind, dann spielt die Schwerkraft eine Rolle.
Ah, ab das da
heißt,
können Sie auch was einsammeln.
Ab da hilft die Schwerkraft und ab da wird es wieder einfacher.
Okay, das wäre jetzt im Grunde auch meine nächste Frage gewesen, ob es da eine Untergrenze gibt. Wenn wir uns das heutige Sonnensystem angucken oder auch meinetwegen auch Exosonnensysteme, also andere Planeten da, wo man ja tendenziell erst immer die großen findet, aber auch je länger man guckt, auch so kleinere. Aber bei uns ist es ja so, wir haben sehr viel Kleinzeug, die Asteroiden. Ich weiß, dass es eine Untergrenze gibt, ab wann ein Himmelskörper unter der eigenen Schwerkraft rund werden kann. Das kann man so bei Planetenmonden sehen.
Genau, das sind 500 Kilometer ungefähr.
Ja, sowas. Ich glaube, da gibt es so einen Saturnmond, der so als die offizielle Untergrenze gilt. Genau. Und also ab da können die unter ihrer eigenen Schwerkraft wirklich die runde Form, die man von einem Planeten erwartet oder auch einem ausgewachsenen Mond annehmen. Und die meisten Asteroiden, je kleiner die sind, desto wilder sind die Formen. So kartoffelförmig oder doppel oder so fliegende Schutthaufen, was auch immer. Sind die auch aus, um wieder auf diese wirbelnde Scheibe zu kommen, haben sich da Subwirbelchen gebildet oder und wie klein können solche Wirbel sein, dass das noch funktioniert? Oder sind das eher Trümmer von diesen dann ganz großen Ziegelsteinen, die aufeinander gedonnert sind?
Möglicherweise beides. Wir haben jetzt erstmal so eine Struktur im Planetensystem, wo man auch lange gedacht hat, dass das bei ganz vielen Planetensystemen so ist. Die steinigen kleineren Planeten innen haben sich ein bisschen später gebildet, diese Kondensation von Elementen, Stoffen, die erst bei ziemlich hohen Temperaturen kondensieren. Die größeren Planeten haben sich zuerst gebildet, weiter draußen, da war die Gasscheibe noch, die sind wegen Eisgrenze, haben die so große Kerne gekriegt. Und das ist so eine prinzipielle Anordnung bei uns im Sonnensystem, die wir im Prinzip ganz gut verstehen und uns dann wundern, warum das bei vielen anderen Sonnensystemen nicht so ist. Aber bei unserem Sonnensystem passt das. Und dann gibt's wieder ein bisschen eine Spekulation, dass wir haben ja besonders viele von diesen Kleinplaneten, Asteroiden zwischen Mars und Jupiter.
Wo eigentlich so, wenn man sich ein Planetensystem aufmalt, so diese so eine Ellipsen, Lücke. Ja, das ist eine Lücke. Wenn man sich das so in Kreisbahnen, sind ja eigentlich in Wahrheit sind es Ellipsen, aber annähernd kreisförmig, wenn man das so mit der Sonne in der Mitte so aufmalt, da würde man ja sagen, die Reihe würde sich logisch fortsetzen mit einem Planeten zwischen Mars und Jupiter. Da ist aber keiner. Jedenfalls kein. Man vermutete genau. Immer einen und dann hat Piazzi in dieser Neujahrsnacht 1801 beziehungsweise die Ceres gefunden, gilt heute als Zwergplanet, zufällig auch der größte Planetoid, der größte Asteroid.
Ja, wahrscheinlich nicht zufällig, das war der, den der Piazzi am leichtesten finden
ja,
konnte.
Ja, okay, so wird wiederum ein Schuh draus, ist klar. Ja. Aber weit davon entfernt, es ist eher ein Lückenfüller, eine Lückenbüßerin, die Ceres, weit davon entfernt, dieser gesuchte, wirklich ausgewachsene Planet in dem Bereich zu sein. Da gibt's keinen.
So ist das. Und das mag am Jupiter liegen sogar. Weil der durch
sein... Der Schlingel, was hat er gemacht?
Der Schlingel. Der hat unaufgefordert gerührt in unserem Plätzchenteich.
So, so.
Also der hat einfach dafür gesorgt, wir brauchen ja Planeten, damit die gut groß wachsen können. Die Brocken, aus denen die sich zusammensetzen, haben wir ja gesagt, die sollten keine allzu hohe Relativgeschwindigkeit haben. Die sollten mit einigermaßen niedriger Geschwindigkeit aneinander vorbeifliegen.
Ja, und je langsamer sie das tun, desto größer ist die Chance, dass die gravitativ aneinander pappen, ja.
Pappen sie aneinander oder kann auch die schwache Schwerkraft aufeinander wirken bei den etwas größeren. Und der Jupiter könnte dafür gesorgt haben, dass die alle etwas schneller aneinander vorbeigeflogen sind, weil seine Schwerkraft das ganze System in Unordnung gebracht hat. Weswegen vielleicht in diesem Asteroidengürtel kein großer Planet entstanden ist. Und vielleicht ist deswegen auch noch der Mars also kleiner als Erde und Venus, weil er
er hätte sein können, da hat der Jupiter die Materie geklaut, die er eigentlich
könnte so sein, ist ein bisschen Spekulation,
ja.
Aber könnte tatsächlich so sein.
Also demnach wären die Asteroiden oder ein Großteil von denen Planetesimale, wären das diese Urbausteine,
es gibt aber sicherlich, es hat aber sicherlich auch Kollisionen gegeben. In diesem Asteroidengürtel. Da ist zum Beispiel im Moment eine Raumsonde unterwegs zu dem Hauptgürtel Asteroiden Psyche, der scheinbar aus fast reinem Metall besteht.
Das klingt, als wäre das so ein Kern von was Größerem gewesen.
Das klingt, als ob das so ein Kern von einem Protoplaneten wäre. Da gibt es auch andere Theorien, da ist man sich echt nicht sicher. Spannend. Deswegen will man da ja auch hin. Aber das ist eine von den Möglichkeiten, dass da irgendwas mal heftig kollidiert ist und der Kern ist übrig geblieben und die anderen sind jetzt halt irgendwo als normaler aussehende Asteroiden im Asteroidengürtel. Aber wie gesagt, wissen wir noch nicht genau, ist aber eine Möglichkeit.
Ja. Wie übertragbar ist denn das auf andere Sonnensysteme? Du sagst, wir haben im Grunde vor allem welche jetzt erstmal gefunden, die unserem gar nicht ähneln.
Ja, man hat vor allen Dingen Planeten gefunden, die Gasplaneten sind.
Und die sehr groß und weit innen sind, das ist ja ein Auswahleffekt der Beobachtungsmethode. Genau. Ja.
Das ist ein Auswahleffekt, weil man die besonders leicht findet. Sehr groß, ist klar, findet man immer leicht. Und weit innen findet man aus Gründen, die in der Methode liegen, auch besonders leicht. Mhm. Das heißt, das ist ein Auswahleffekt, es gibt sie aber. Wenn auch vielleicht nicht mit der relativen Häufigkeit, die man zuerst gedacht hat, als man so vor 20 Jahren nur solche gefunden hat. Das war ein Auswahleffekt, aber es gibt sie. Und wie sind die da hingekommen? Die sollten sich doch so weit innen, und wir reden von richtig weit innen, weit innerhalb der Bahn des Planeten Merkur.
Ja, das ist ja, da müsste eigentlich so ein Planet ja verdampft sein, wenn du sagst, ein Jupiter bildet sich jenseits der Eisgrenze und auf einmal ist der in der Gluthölle. Das passt überhaupt nicht zusammen.
Und was kann der sich da überhaupt bilden?
Ja. Was erlaube Jupiter?
Genau. Man vermutet, dass die da hingewandert sind. Sozusagen, Planeten mit Migrationshintergrund.
Ja.
Sich schon weiter draußen gebildet haben, aber eben ja in ganz jungen Jahren, als es die Scheibe noch gab. Mhm. Und die dann durch Wechselwirkung mit der Scheibe, dadurch können die auch Drehimpuls loswerden, also Energie verlieren, nach innen gewandert sind. In unserem Sonnensystem hat es nach einem Rechenmodell zur Entstehung des Sonnensystems, dass das NICE-Modell heißt, nach der Stadt Nizza, die Planetologen sich vor Jahrzehnten mal getroffen haben und den Urahnen dieser Modelltypen vorgestellt haben und wo auch die entsprechende Arbeitsgruppe saß. Ja. Die das also echt simulieren. Okay. Und die sagen dann auch, also Jupiter und Saturn waren mal weiter draußen, sind nach innen gewandert, haben dann zum Teil auch ihre Richtung geändert, sind in Resonanz mit, ganz kompliziert. Aber im Sonnensystem sind die immerhin noch äußere Planeten geblieben.
Ja, ja.
Das muss aber nicht immer so sein. Also die können dann auch ganz nach innen wandern, vielleicht können sogar welche ganz früh in der Geschichte ihres Sonnensystems von ihren Sternen verschlungen werden. Mhm. Und einige bleiben eben sehr weit innen hängen. Ob dann da trotzdem noch sich erdähnliche Planeten bilden können, wenn da so ein Jupiter durchgekommen ist.
Ja, eher nicht.
Das, eher nicht, das weiß eher man nicht, auch nee. Nicht so genau.
Klingt,
aber
klingt
das
nicht so, als wäre das irgendwie dann...
nicht so günstig.
Nee, klingt nicht so. Ja, aber wenn wir mal zusammenfassen an dieser Stelle. Man nehme eine Molekülwolke, überwiegend fast nur Gas, aber auch ein bisschen Staub, wobei wir mit Staub schwerere Elemente meinen, die rührt sich von selber gut durch und da bilden sich dann die Dinge, was wir noch nicht genau gesagt haben, was in jedem Rezept steht. Wir haben es immer wieder mal so das ein oder andere Jahrmillionchen genannt. Aber wie lange muss man denn den Teig quasi in Ruhe lassen? Also das ist ja auch immer eine Rezeptangabe.
Ja, also da kommt drauf an, in einem wie durchgegarten Zustand man das Plätzchen essen möchte. Das Alter der Scheibe, bis die im Wesentlichen als Gasscheibe weg ist, paar Millionen Jahre, dann wird die Sonne auch so langsam ein Stern, der in seinem Innern wirklich Kernfusion macht. Die terrestrischen Planeten sind, also die erdähnlichen Planeten, sind auch ungefähr fertig. Aber in diesem jungen Sonnensystem tut sich tatsächlich noch einiges. Und zum Beispiel auch für unsere Erde durchaus was Dramatisches, weil da ja der Mond sich noch gebildet hat. Und die Frage, wann der Mond entstanden ist, wird immer noch diskutiert. Da ist man sich gar nicht so ganz einig. Es könnten, 20 Millionen Jahre, 50 Millionen Jahre nach der Entstehung der Protoerde gewesen sein. Durch einen großen Einschlag mit einem Körper, der ungefähr so groß war wie der Mars, den es damals offenbar noch gab. Und das ist eine Phase, die man Heavy Bombardment nennt. Also, etwas kriegerisch, das schwere
Bombardement. Also da waren noch viele Brocken unterwegs, die sich gegenseitig dann getroffen haben, beziehungsweise es gab dann viele Einschläge auf den vorhandenen Planeten. Wir sehen die Mondkrater. Genau. Da ist ja wirklich auch viel passiert.
Insbesondere die riesigen, die Mondmeere, die wir mit dem bloßen Auge von der Erde aus sehen.
Ja, das Gesicht ist vom Mann im Mond, ne? Also diese dunklen Basalt. Flächen. Da hat es ja offenbar eine Kruste, wo es drunter flüssige Lava gab, nochmal durchschlagen, dass dann die älteren Krater überflutet wurden.
Und das sind so ein paar hundert Millionen Jahre tatsächlich, bis sich das komplett beruhigt hat. Vielleicht 300 bis 500 Millionen Jahre auf 4,5 Milliarden Jahre. Und seitdem ist Ruhe eingezogen in unserem Sonnensystem. Spätestens dann war es fertig gebacken.
Dann war es fertig gebacken und jetzt wissen wir auch wie und dass es manchmal ein guter Kuchen und ein gutes Planetensystem eben eine Zeit braucht, bis es fertig gebacken ist. Danke, dass wir das jetzt hier zusammen gebacken bekommen haben. Und wenn wir jetzt unseren Blick hinter die Schlagzeilen werfen, bleiben wir tatsächlich noch ein bisschen beim Thema.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, liebe Susanne, hier bin ich über eine Schlagzeile gestolpert. Das klingt wirklich auch wieder ganz fantastisch. Da sollen aus einer Gasscheibe, also einer Gaswolke, Gasscheibe, wir sprachen drüber, deswegen passt's gerade wunderbar, nicht nur ein Planetensystem mit einer Sonne mittendrin entstanden sein, auch nicht ein Doppelsternsystem, wie man es ja manchmal dann auch kennt, dass sich die Sterne umkreisen, ob mit eigenen Planetensystem oder auch nicht. Aber hier sollen sich gleich 7 auf einen Streich quasi gebildet haben.
Genau.
Was ist denn davon zu halten und wie ist sowas möglich?
Also das ist wohl wirklich so. Das ist gefunden worden auch im Radio- oder Millimeterbereich mit dem Radioteleskop, das aus vielen Radioteleskopen besteht, ALMA in Chile. Und das ist sehr, sehr jung. Das ist auch das Spannende. Ungefähr 5700 Lichtjahre entfernt, sagen die Autoren, die ein gewisses Licht auf die Entstehung von Sternen und auch Planetensystemen wirft.
Das ist ja sowieso eine Sternregion, eine von diesen
schöne,
Wolken.
Der Katzenpfotennebel.
Der Katzenpfotennebel, ja, das freut mich besonders. NGC 6334. So, und da drin entstehen ja viele Sterne, wenn auch nach menschlichem Ermessen in Zeitlupe vor unseren Augen.
Genau.
Und da hat man jetzt also 7 Verdichtungen gefunden. Sind das schon fertige Sterne oder sind das so Protosonnen?
Das sind definitiv Protosterne, wahrscheinlich auch noch in einem ziemlich frühen Stadium. Ob die jetzt ein Planetensystem gebacken kriegen, wenn schon 7 Sterne aneinander gebunden sind, ich glaube, da traut sich noch keiner was zu sagen. Aber das
könnte es da stabile Bahnen geben? Ich meine, das Thema war eben nämlich ein bisschen geschlabbert, wie die Milch in der Weihnachtsbäckerei. Nämlich, wie weit müssen Sterne auseinander sein, damit da irgendwie stabil was umeinander kreisen kann, planetenmäßig meine ich.
Also wenn die Sterne schon umeinander kreisen, dann kennt man auch Planetensysteme um ferne Sterne, die in Doppelsternsystemen stattfinden. Entweder sind die Sterne ganz, oder auch in Dreifachsystemen, entweder sind die Sterne super weit voneinander weg, so dass ein Planet ziemlich unbeeinflusst um einen der Sterne kreisen kann. Oder zwei Planeten sind unheimlich nah zusammen, zwei Sterne sind unheimlich nah zusammen und Planeten kreisen um beide. Letzteres ist Star Wars Fans unter
Wars.
Unseren Hörern Tatooine.
Tatooine, genau, mit zwei Sonnen.
Mit zwei Sonnen am Himmel, die auch ungefähr gleich hell sind. Also der Planet darf nicht versuchen, sich so den Weg ungefähr im gleichen Abstand zwischen den beiden Sternen zu suchen. Das geht schief.
Nee, dann weiß er nicht, wohin er gehört, schwerkraftmäßig, das ist doof.
Und ob es das jetzt bei 7-fach Sternsystem geben kann, dass das stabil bleibt, das wage ich bauchgefühlmäßig zu bezweifeln. Bin aber jetzt nicht ganz sicher. Da könnte ich einen der Co-Autoren dieses Papers, den Rolf Käuper aus Duisburg, mal nachfragen. Den kenne ich ganz gut. Aber das Besondere an dieser Entdeckung ist wirklich, dass das schon so ein extremes Mehrfachsternsystem ist, das offenbar ja eine Gasscheibe oder eine protostellare Wolke hatte, nicht so wie im Sternhaufen, was wir gesagt haben, wo sich unabhängig viele Sterne bilden, sondern das war eine. Und die ist intern nochmal 7-mal so stark geklumpt, dass da 7 Sterne raus geworden sind. Also wirklich Sterne, keine Planeten. Das ist was Besonderes. Und wenn man das so richtig versteht, dann versteht man auch sogar über unser Planetenbacken vielleicht noch mehr.
Sehr gut. Und vielleicht werden wir da später nochmal drüber berichten. In wenigen Millionen Jahren wissen wir ja schon, was da rausgekommen ist. Und bis dahin kannst du mit dem Rolf Käuper vielleicht den mal auf einen Tee und Plätzchen einladen. Das wäre doch mal eine Idee. Gut. Wir wünschen euch allen, je nachdem, wann ihr diese Folge natürlich hört, eine schöne Weihnachtszeit. Und wenn ihr sie später hört, zu einer anderen Jahreszeit, geht raus und geht ein Eis essen. Hauptsache, ihr hattet Spaß an dieser Folge und Hauptsache, ihr bleibt uns gewogen mit dem, was wir hier treiben, zu welcher Jahreszeit auch immer, und empfehlt uns gerne weiter und liked das. Das wäre auch schön und freuen wir uns.
Ja.
Bis
Danke
zum nächsten Mal.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.